Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die JustizreporterInnen. Ich bin Elena Radatz.
Und ich bin Exona Hüseni.
Es war mal wieder, muss man sagen, ein Sommer der Extreme. Dieses Jahr mit Starkregen und Überschwemmungen. Wir erinnern uns an den Juni. Wir erinnern uns aber auch zurück an Sommer wie die von 2018 bis 2020, als wir alle wirklich sehnsüchtig auf ein wenig Regen gewartet haben. In Südeuropa war dieses Jahr das wieder Realität. Hitze, Hitzetote, Trockenheit. Der Klimawandel macht keinen Halt. Extremwetterereignisse werden uns also sicherlich noch in größerer Anzahl über die nächsten Jahre hinweg begleiten. Da stellt sich doch auch immer wieder die Frage, wie gut sind wir und vor allem auch die Städte, in denen wir wohnen oder Gemeinden, in denen wir leben, darauf vorbereitet? Gibt es denn im Planungsrecht genügend Handlungsspielraum, um auch zum Beispiel eng bebaute Großstädte so schnell wie möglich grüner zu machen und damit ja vor allem klimaresilienter und für uns alle lebenswerter? Und schaffen das die Städte und Kommunen überhaupt in der Kürze der Zeit? Welche Maßnahmen sind besonders wirksam? Und wir wollen in dieser Podcast-Folge auch mal schauen, welche positiven Beispiele für klimaresiliente Projekte gibt es denn zum Beispiel weltweit?
Ja, und da Städteplanung, Baurecht und auch das neue Bundesklimaanpassungsgesetz nicht gerade die Themengebiete sind, mit denen wir beide uns ständig beschäftigen, haben wir uns gleich zwei Gäste eingeladen. Dr. Juliane Albrecht forscht am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Wie kann man Städte schneller klimaresilient machen und wie sieht's dann mit der rechtlichen Umsetzung aus? Das wollen wir gleich von ihr wissen. Und mit Marisa Roschi, sie ist Rechtsanwältin einer Kanzlei in Frankfurt, die Kommunen und Städte beim Wandel in Richtung Klimaresistenz unterstützt. Sie weiß, wo es manchmal hakt und weshalb Städten oft auch die Hände gebunden sind beim Klimaschutz und der Umsetzung bestimmter Vorgaben.
Deswegen legen wir jetzt auch direkt los und sprechen mit unserer ersten Gästin, nämlich Dr. Juliane Albrecht. Frau Dr. Albrecht, Sie forschen am Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung. Dazu gehört auch die Erforschung verschiedener Maßnahmen zur Klimaresilienz. Also wie genau Städte, Regionen und Quartiere schneller nachhaltig und vor allem trotz zunehmender Extremwetterphasen eben lebenswert bleiben, klimaresistent werden. Können Sie uns da ein paar solcher Maßnahmen benennen und wie wirksam die sind?
Ja, also da gibt's eine Reihe von Maßnahmen, die man für die Klimaanpassung anwenden kann. Da fällt einem zunächst mal die Grün- und Freiraumplanung ein. Es geht eben darum, die Städte grün zu gestalten, viele Grünflächen vorzusehen, auch größere Bäume, die dann eben zur Verschattung und zur Verdunstung beitragen. Des Weiteren kann man aber auch grüne Maßnahmen am Gebäude umsetzen, also zum Beispiel Gründächer oder auch Fassadenbegrünung. Ein weiteres Konzept, was es gibt, um die Klimaanpassung zu befördern, das ist das Schwammstadtkonzept oder auch das Konzept der wassersensiblen Stadtentwicklung. Hierbei geht es darum, dass man letztlich die Niederschläge, die teilweise ja auch sehr vermehrt auftreten können, etwa durch Starkregenereignisse, dass man die sozusagen auffängt und zwischenspeichert, anstatt sie schnell abzuleiten. Und das hat den Vorteil, dass man dieses Wasser dann wiederum verwenden kann zur Bewässerung und zur Aufrechterhaltung der grünen Infrastruktur. Es trägt auch zur Grundwasserneubildung bei. Das ist ja auch ein wichtiges Anliegen im Hinblick auf Dürreperioden. Und darüber hinaus kann es natürlich auch Hochwasser vorbeugen. Und wenn ich beim Hochwasser bin, vielleicht noch kurz dazu was. Ja, da gibt es natürlich den technischen Hochwasserschutz, den man da auch natürlich durchführen muss. Also Deiche, Dämme, Hochwasserschutzmauern. Aber wichtig ist natürlich auch, die Überschwemmungsgebiete freizuhalten, um das Schadenspotenzial zu vermindern. Und man kann auch Bauvorsorge betreiben. Das heißt, dass man eben die Gebäude so konzipiert, dass sie weniger schadensanfällig gegenüber dem Hochwasser zum Beispiel sind, indem man sie etwas höher baut auf Stelzen oder dass man sozusagen die Gebäudehülle abdichtet.
Jetzt hört sich das erstmal für mich, wenn ich das so höre, Schwammstädte oder auch die Gebäude abdichten, das hört sich dann ein wenig nach Zukunftsmusik an und vor allem auch nach sehr kostenintensiven Maßnahmen. Würden Sie dem widersprechen oder sagen Sie, es gibt Maßnahmen, die relativ kostengünstig und schnell umsetzbar sind, egal ob jetzt im ländlichen Raum oder in größeren Städten?
Ja, also da gibt es natürlich das ganze Spektrum an Maßnahmen, die unterschiedlich aufwendig sind. Wenn ich jetzt eben an Deiche oder Dämme denke, Das müssen ja auch Planfeststellungsverfahren durchgeführt werden. Mhm. Das zieht sich viele Jahre hin. Man muss an die Flächen kommen und es ist natürlich auch sehr kostenintensiv. Es gibt aber auch durchaus Maßnahmen, die relativ einfach umzusetzen sind. Da denke ich etwa an mobile Verschattungselemente, wie zum Beispiel Sonnensegel, die man spannen kann, oder Rouladen einfach vor die Fenster oder auch Sonnenschirme und so weiter. Oder einfach auch eine Regentonne aufzustellen, das Wasser aufzufangen, damit Bäume zu bewässern. Das sind eigentlich Maßnahmen, die relativ schnell umsetzbar sind. Auch Bäume lassen sich doch auch schnell pflanzen, kostenmäßig vielleicht auch noch im Rahmen. Aber da muss man natürlich auch immer denken, dass das auch eine ganze Weile braucht, bis ein Baum dann groß ist und wirklich seine Ökosystemdienstleistungen erbringt, also die Kühl- und Verschattungswirkung.
Frau Dr. Albrecht, Sie haben gerade schon gesprochen von der Kostenintensität der Maßnahmen. Vor welchen Herausforderungen stehen Städte und Kommunen denn sonst noch beim Umbau hin zu klimaresilienten Städten oder Gemeinden?
Ja, also die größte Herausforderung, die größeren Städte insbesondere im Moment haben, das ist natürlich der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Hier sind die Städte doch gefordert, etwas für die bauliche Entwicklung zu tun und sozusagen den Investoren auch möglichst wenig Auflagen zu machen, damit eben genügend solcher bezahlbarer Wohnraum entsteht. Zugleich haben wir in vielen Städten natürlich auch eine Flächenknappheit. Ne? Es gibt nicht genug freie Baugrundstücke. Und es ist gar nicht so leicht für die Städte, hier sozusagen an die Grundstücke heranzukommen und diese entsprechend zur Verfügung zu stellen. Ja, eine weitere Problematik bei der Klimaanpassung ist durchaus auch hier und dort der Denkmalschutz. Ja, wir haben ja auch denkmalgeschützte Ortsteile, Plätze oder auch Einzelgebäude. Und es geht halt dem Denkmalschutz teilweise darum, dass eben auch gewisse Sichtachsen freigehalten werden, dass die Umgebung, also versiegelte Plätze, sage ich mal, gepflasterte Plätze, dass die nicht ohne weiteres begrünt werden, weil das ja dann doch das Erscheinungsbild ändert. Oder auch bei Verschattungselementen, die können ja durchaus auch die Fassade dann beeinträchtigen. Also das sind so Fragen, die eben auch mit dem Denkmalschutz geklärt werden müssen. Und dann ein weiteres Problem ist auch, wenn man neue Bäume pflanzen möchte in der Stadt, das ist oft gar nicht so einfach, denn auch viele versiegelte Flächen oder Straßen, die werden auch unterirdisch genutzt für Leitungen, für Rohre. Und so ein Baum, der entfaltet ja doch im Laufe seines Lebens dann auch einen recht großen Wurzelbereich und das kollidiert dann teilweise mit diesen Leitungen. Das ist eben auch ein weiteres Problem und man muss natürlich auch dann dafür sorgen, dass diese grüne Infrastruktur eben auch bewässert wird. Das ist eben auch gar nicht so einfach, das zu organisieren.
Jetzt ist es noch gar nicht so lange her, nämlich am 1. Juli 2024, da trat das erste bundesweite Klimaanpassungsgesetz in Kraft. Ziel ist es ja im weitesten Sinne, so eine flächendeckende Vorsorge gegen die Folgen der weltweiten Klimaerwärmung zu treffen. Was regelt das Gesetz denn ganz genau und vor allem, wie soll das denn erreicht werden? Und vor allem, was mich auch interessiert, nimmt es denn die Städte und Gemeinden tatsächlich konkret in die Pflicht?
Ja, das neue Klimaanpassungsgesetz ist ja ein Politikplanungsgesetz, so stufen das die Juristen ein oder in diese Kategorie wird es auch gepackt, ebenso wie übrigens auch das Klimaschutzgesetz, was ja schon vor einigen Jahren in Kraft getreten ist. Beim Klimaschutz geht es ja darum, letztlich den Klimawandel aufzuhalten, abzumildern, sodass dieser nicht so stark sich letztlich entwickeln kann. Bei der Klimaanpassung geht es darum, dass man die Folgen des Klimawandels, der ja bereits im Gange ist und den man gar nicht voll mehr aufhalten wird können, dass man die eben dann vor Ort abmildert. Da ist das Konzept so, dass man für alle Verwaltungsebenen in unserem föderalen Bundesstaat, also Bund, Länder und Kommunen, hier spezielle Instrumente vorsieht. Auf Bundesebene ist eine Klimaanpassungsstrategie zu erstellen. Eine solche Strategie gibt es übrigens schon von 2008. Klimaanpassung ist ja eine Querschnittsmaterie. Da sind ganz viele Handlungsfelder betroffen, also vom Wasserhaushalt über den Naturschutz, zum Verkehr, Industrie, Gewerbe, Wald- und Forstwirtschaft, Gesundheit. Das ist ein ganz breites Spektrum letztlich an Handlungsfeldern, die sich auf diese Veränderung einstellen müssen. Und ja, für alle diese Felder sind dann sozusagen die Herausforderungen aufgelistet, aber eben auch schon Maßnahmen angedacht und die sind dann bisher in Aktionsplänen weiter untersetzt. Ja, und diese Klimaanpassungsstrategie soll jetzt eben erneuert werden. Und das ist Aufgabe des Bundes. Darüber hinaus sind aber auch die Länder gefordert, eigene Klimaanpassungsstrategien zu erstellen, so etwa nach dem Vorbild des Bundes. Es ist auch so, dass die meisten Bundesländer hier auch schon entsprechende Dokumente haben. Und die Länder können übrigens auch eigene Klimaanpassungsgesetze aufstellen. Auch das ist bisher schon größtenteils der Fall. Oft haben die Länder so integrierte Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepte, Gesetze, wo letztlich dann eben auch die Klimaanpassung mit geregelt ist. Ja, und schließlich sind in der Tat auch die Kommunen angesprochen und gehalten, Klimaanpassungskonzepte auf kommunaler Ebene zu erstellen. Wobei, das ist im Detail nicht so ganz genau geregelt im Klimaanpassungsgesetz. Das sollen nämlich die Länder im Einzelnen noch ausformen. Und die Länder können auch festlegen, dass zum Beispiel die Klimaanpassungskonzepte durch die Landkreise aufgestellt werden. Ja, und darüber hinaus ist im Klimaanpassungsgesetz auch noch so ein allgemeines Berücksichtigungsgebot enthalten, dass eben die Klimaanpassung letztlich bei allen staatlichen Entscheidungen oder bei allen Entscheidungen öffentlicher Aufgabenträger mit zu berücksichtigen ist.
Sie haben gerade schon von den Kommunen gesprochen. Mich würde es noch interessieren, gibt es denn ganz konkrete Maßnahmen, die das Gesetz jetzt den Kommunen vorschreibt?
Ja, also dem Charakter als Politikplanungsgesetz entsprechend sind im Klimaanpassungsgesetz keine so konkreten Maßnahmen enthalten. Das Einzige, was so ein bisschen konkreter wirkt, ist so ein Entsiegelungsgebot. Also das gilt letztlich auch für alle öffentlichen Stellen, die so Immobilien auch mitverwalten und da für Entsiegelung sorgen könnten. Entsiegelung ist ja sehr, sehr wichtig, weil sich versiegelte Flächen sehr stark aufheizen. Und durch die Entsiegelung kann dann eben wiederum dafür gesorgt werden, dass Wasserversickerung stattfindet und dann, dass sich auch Grünstrukturen entwickeln können. Deswegen ist das so eine wichtige Maßnahme. Aber das ist auch relativ allgemein, dieses Entsiegelungsgebot. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass diese konkreten Maßnahmen dann eben den jeweiligen Klimaanpassungskonzepten und auch den entsprechenden Maßnahmenplänen, die da auch drin verankert sind, vorbehalten ist.
Okay, aber das heißt ja, wenn solche Maßnahmen jetzt nicht ergriffen werden, von den Kommunen zum Beispiel, passiert dann gar nichts? Also kann das der Maßstab sein oder muss ich da vielleicht mehr tun?
Ja, also es ist tatsächlich so, dass die Gesetzgebung nicht das Einzige ist, was der Bund auf den Weg gebracht hat. Er hat auch einige Förderprogramme aufgelegt, die letztlich die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen befördern sollen. Insbesondere können die Kommunen Mittel abrufen, um in ihrer Gemeinde oder ihrer Stadt einen Klimaanpassungsmanager oder eine Klimaanpassungsmanagerin einzustellen, die oder derjenige soll dann dafür sorgen, dass eben das Thema in allen Verwaltungsbereichen in einer Kommune dann tatsächlich eben zur Umsetzung kommt. Darüber hinaus können sich die Kommunen auch die Klimaanpassungskonzepte fördern lassen. Das ist ja dann auch eben schon ein wichtiger Schritt, um diese Maßnahmen vorzudenken und zu planen. Und darüber hinaus wurde auch das Zentrum für Klimaanpassung gegründet. Das hat die Aufgabe, letztlich die Kommunen zu beraten, zum einen im Hinblick, wie sie am besten an Fördermittel kommen und wie sie die am besten einsetzen, aber auch im Hinblick darauf, dass sie das Personal schulen, also dass sie da Schulungsangebote machen und auch vor allen Dingen auch für die Vernetzung der Einzelnen mit der Klimaanpassung betrauten Verantwortlichen in den Kommunen sorgen.
Jetzt hat man in letzter Zeit, ging es mir so ja durch Extremwetter, vor allem krasse Hitze, dieses Jahr vor allem in Südeuropa, habe ich immer wieder über das Thema Hitzeaktionspläne gelesen, die auch in deutschen Städten umgesetzt werden sollen. Jetzt müssen Sie uns mal erklären, was hat es damit auf sich?
Hitzeaktionspläne sind Instrumente, die letztlich die Gesundheit des Menschen im Auge haben, und zwar im Hinblick auf Hitzewellen oder Hitzeereignisse. Denn diese Hitzewellen können eben durchaus gesundheitliche Risiken darstellen, bis hin zu Todesfällen. Und es gilt halt, sich speziell auf diese Problematik auch einzustellen. Es wurden dementsprechend in einigen deutschen Kommunen jetzt auch schon erste Hitzeaktionspläne erstellt. Grundlage dafür sind Leitlinien der WHO aus dem Jahr 2008, die hier erste Empfehlungen sozusagen gegeben haben, was im Inhalt von solchen Hitzeaktionsplänen sein sollte. Und diese Empfehlungen wurden auch in Deutschland aufgegriffen durch eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und die hat im Jahr 2017 eben entsprechende Empfehlungen konkretisiert oder auch für Deutschland sozusagen übernommen. Da geht es um 8 Kernelemente, die eben in den Plänen enthalten sein sollen. Zum einen eben natürlich interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine übergreifende Koordination, aber vor allen Dingen eben auch Hitzewarnsysteme, die genutzt werden sollten. Und es sollten insbesondere auch die vulnerablen Gruppen mit im Blick gehabt werden. Das ist eben ganz wichtig, weil gerade ältere Menschen oder vorerkrankte Menschen oder auch schwangere Kleinkinder oder Kinder auch sehr gefährdet sind durch diese Hitzewellen, durch diese hohen Temperaturen. Und die muss man eben besonders im Blick haben und ansprechen. Und darüber hinaus soll natürlich auch das Gesundheitssystem entsprechend angepasst werden, auf diese Ereignisse eingestellt werden. Es muss für die Innentemperatur müssen Lösungen gefunden werden, damit diese erträglich bleibt. Und wichtig, und jetzt auch noch mal wieder der Bogen zur Stadtentwicklung gespannt, es soll darüber hinaus auch mittel- bis langfristige Maßnahmen ergriffen werden, um letztlich eben die Städte auch so umzugestalten, dass man mit diesen hohen Temperaturen besser in diesen Städten leben kann. Und da kommt es eben auch wieder auf die ganze grüne Infrastruktur und ja, die Verdunstungsmöglichkeiten an.
Apropos Städte, die Deutsche Umwelthilfe hat gerade ihren Hitzecheck veröffentlicht. 190 Städte mit mehr als 50.000 EinwohnerInnen wurden auf Flächenversiegelung und Grünausstattung analysiert. Das Ergebnis zeigt, 24 Städte haben eine rote Karte bekommen, sind also zu versiegelt und haben zu wenig Bäume. Besonders schlecht abgeschnitten haben Ludwigshafen und Heilbronn, aber auch Mannheim, Frankfurt und Mainz. 82 weitere Städte haben eine gelbe Karte bekommen. Es ist also noch Luft nach oben. Woran liegt das eigentlich?
Ja, es liegt wohl in der Tat an der zu starken Versiegelung. Wir haben eben teilweise sehr hohe bauliche Dichten in unseren Städten. Das ist ein Stück weit schon auch gewollt, weil man ja sehr auf Innenentwicklung setzt, um letztlich den Außenbereich der Städte von Verbauung zu verschonen. Weil man eben nicht will, dass die Siedlungsbereiche so ausbreiten und dann auch noch der Außenbereich in Anspruch genommen wird. Gleichzeitig muss man eben trotzdem eben darauf achten, dass in den Städten genug eigene Grünflächen noch erhalten bleiben. Das ist durchaus ein Spagat. Es wurde da der Grundsatz der doppelten Innenentwicklung auch entwickelt, dass man eben sagt, die Innenentwicklung soll eben nicht nur allein die bauliche Entwicklung zum Gegenstand haben, sondern auch diese Grünentwicklung unbedingt mit einbeziehen, dass man eben die verbleibenden Flächen, die nicht bebaut werden, dann eben nicht auch noch versiegelt für irgendwelche Stellplätze oder einfach nur, weil sich leichter unterhalten lässt, sondern dass man diese Flächen dann eben doch gezielt aufwertet. Ja, ein weiteres Problem ist auch, dass bestehende Grünflächen teilweise nicht die Qualität aufweisen, die sie aufweisen müssten, um letztlich auch zur Verschattung und Abkühlung beizutragen. Sprich, es sind eben da nicht genug Bäume auf diesen Flächen drauf. Damit können sie eben diese Anpassungsleistung letztlich auch nicht erbringen. Und ja, das sind eben so die Hauptgründe dafür, dass dieser Befund so negativ ausgefallen ist. Und es ist eben doch darauf zu achten, dass diese Flächeninanspruchnahme in den Städten eben doch maßvoll bleibt und weiterhin eben noch genug Grün erhalten werden kann. Und dass man eben statt immer neu zu bauen, auch mal versucht, bestehende Bauwerke weiter zu nutzen, vielleicht ein Stück weit zu erweitern oder aufzustocken, aber dass man nicht noch mehr Flächen sozusagen versiegeln muss.
Mhm. Frau Dr. Albrecht, vielen lieben Dank, dass Sie uns so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben zu diesem doch sehr spannenden Gebiet. Ich merke, da ist wirklich einiges im Werden.
Ja, ich freue mich auch und vielen Dank für das Interview.
Das war Frau Dr. Juliane Albrecht vom Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung in Dresden. Ich habe das Gefühl, es tut sich einiges, aber man sieht es irgendwie noch nicht. Geht es dir auch so, Exona?
Ja, auf jeden Fall.
Aber wir wollen natürlich nicht nur kritisieren, wir wollen auch mal die Sicht der Städte und Kommunen kennenlernen. Und darüber sprechen wir jetzt mit Marisa Roschi. Sie ist Rechtsanwältin in Frankfurt und vertritt Städte und Kommunen bei der Umsetzung von großen Bauprojekten. Frau Roschi, zu wenig Grünfläche und Bäume in der Innenstadt, zu viel versiegelte Fläche, zu eng bebaut, also kein Schatten bei Hitze und Überflutungen, bei Starkregen. Dazu kommt noch die schlechte Luft durch den Straßenverkehr. Jetzt mal ganz extrem ausgedrückt, wenn ich an viele deutsche Innenstädte denke, dann habe ich das Gefühl, dass sich da in Sachen Klimaanpassung noch wenig bis gar nichts tut. Stimmen Sie dem zu?
Naja, also so ganz pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Das kommt ja immer darauf an, in welcher Stadt oder welcher Kommune man sich bewegt. Und die einen, die haben dann vielleicht schon ein bisschen früher an den Klimaschutz gedacht und sind dementsprechend schon ein bisschen weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Freiburg denken, die ist ja schon lange bekannt als die grüne Stadt mit den wirklich toll ausgebauten Fahrradwegen und ja sogar Fahrradstraßen und so. Und dann, wenn ich an meine Heimat Frankfurt denke, im Gegenteil, also hier war vor ein paar Jahren an ein gut ausgebautes und auch funktionierendes Netz an Radwegen ja noch gar nicht zu denken. Und erst jetzt so auf einmal wird dann eine Straße nach der anderen zu einer Fahrradstraße und jetzt kriegen langsam auch die dicken SUVs hier sogar noch Konkurrenz. Und da mussten einige vielleicht erst wachgerüttelt werden, wie jetzt zum Beispiel durch das neue Klimaanpassungsgesetz, das ja am 1. Juli in Kraft getreten ist und was ja auch im Vorfeld schon für ziemlich viel Wirbel in den Städten und Kommunen gesorgt hat. Aber ja, also die neuesten Ereignisse, wie jetzt ja auch die Hochwasser in den letzten Wochen und so, die zeigen es ja, wir sind leider noch lange nicht da, wo wir sein könnten, was den Klimaschutz in den Städten angeht.
Aber welche Maßnahmen setzen die Städte und Kommunen denn jetzt schon um eben klimaresilienter zu werden?
Da tut sich auf jeden Fall schon einiges. Kommt natürlich, wie gesagt, ganz drauf an, in welcher Stadt oder Kommune man sich bewegt. Ich kann jetzt nur aus unserer Beratungspraxis sprechen. Und wir haben zum Beispiel hier in Hessen eine Stadt, die wir bei einem Bauprojekt beraten, bei dem der Klimaschutz schon eine ganz große Rolle spielt. Und da wurde zum Beispiel im Bebauungsplan schon lange vor dem Klimaanpassungsgesetz auch die Anzahl an Bäumen ganz genau festgesetzt, die gepflanzt und später auch dann natürlich erhalten und gepflegt werden müssen. Und das wird dann alles vorher ganz genau begutachtet und von Experten berechnet, was, wie viel man jetzt braucht, um wie viel Schatten zu spenden, die Luft zu reinigen und so weiter. Oder vielleicht haben Sie das ja schon gehört, es gibt in Freiburg ein ganzes Viertel, das nur der nachhaltigen Stadtentwicklung gewidmet ist. Und da, finde ich, sieht man auch wirklich ganz tolle Möglichkeiten und Ideen. Da ist es nämlich so, wer da ein Grundstück kaufen möchte, der muss sich zum Beispiel zum nachhaltigen Bauen verpflichten. Also heimisches Holz als Baustoff verwenden, Aufträge an lokale Unternehmer und Handwerker vergeben und energieeffizient bauen. Das ganze Viertel ist auch autofrei. Also wer ein Auto hat, der muss einen Stellplatz in einer Sammelgarage kaufen und dann auch dort parken. Und auf den Grundstücken darf gar kein Stellplatz gebaut werden. Also da ist dann nichts mit Versiegelung. Und der ÖPNV ist dann sehr gut angeschlossen und das finde ich zum Beispiel ein sehr innovatives Konzept.
Wenn Sie jetzt Städte beraten, wie man klimaresilienter werden kann und es tut sich letztlich doch nichts, was sind denn die Argumente, die Städte vorbringen, dass sie sich vielleicht, ich meine, das Vauban-Viertel ist ja jetzt ein kleines Viertel in Freiburg, aber eigentlich sollte es ja die ganze Stadt betreffen oder gerade in größeren Städten wie Frankfurt, ja. München, die ganze Stadt betreffen, dass man vielleicht mehr Bäume pflanzt, mehr Grünfläche schafft. Was sind denn Argumentationen der Städte, der Stadtoberen zu sagen, geht gerade nicht. Hängt es mit der Bürokratie zusammen, mit der nicht passenden Gesetzgebung? Was hindert die Städte daran, da schneller aktiv zu werden? Ich meine, wir alle wissen, wir müssen eigentlich schnell aktiv werden.
Das ist definitiv so. Aber ja, genau, also Sie haben jetzt auch schon einige Punkte angesprochen. Es gibt leider auch für die Städte und Kommunen wahnsinnig viele Herausforderungen und Hürden, die sie erstmal überwinden müssen. Also in erster Linie sind das natürlich die finanziellen Hürden. Die Summen, die am Anfang erstmal investiert werden müssen in klimafreundliche Bauprojekte, die sind ja enorm hoch. Und das Klimaanpassungsgesetz, das gibt jetzt ja unter anderem vor, dass die Städte und Kommunen Baumaßnahmen ergreifen müssen, also zum Beispiel um Regenwasser zurückzuhalten und Flächen zu entsiegeln, eben damit solche Hochwasserschäden, wie wir sie in letzter Zeit ja leider ziemlich oft sehen mussten, vorgebeugt wird oder sie zumindest abgemildert werden. Es muss mehr Hitzeschutz in den Städten gebaut werden und das kostet eben alles. Der Städte- und Gemeindebund, da habe ich letztens eine Zahl gelesen, der hat allein in den Kommunen den Investitionsbedarf schon auf 8 Milliarden Euro geschätzt. Das können die Städte und Kommunen alleine ja gar nicht stemmen. Aber woher das Geld jetzt kommen soll, das steht eben auch nicht im Klimaanpassungsgesetz.
Es scheitert also vornehmlich an den finanziellen Mitteln.
Genau, also noch ist einfach nicht ganz genau klar, wo das denn herkommen soll, weil es ist ja auch mit den ersten Investitionen gar nicht getan. Dann muss die Finanzierung von solchen Projekten ja auch über einen längeren Zeitraum gesichert werden. Und wenn man jetzt mal an kurzfristige politische oder wirtschaftliche Veränderungen denkt, dann kann das ja schon schwierig sein. Und Fördermittel oder Subventionen, selbst wenn es die dann gibt für die Projekte, da ist der Zugang oft komplex und auch wieder zeitaufwendig, was dann auch wieder die Planung verzögert. Also deshalb kann das schon ein längerer Prozess noch sein. Und dann, ja, Sie haben es angesprochen, politische und regulatorische Herausforderungen, also langwierige Genehmigungsverfahren oder auch einfach politische Prioritäten, technologische Herausforderungen, also wie ganz oft ist es ja einfach auch so, dass das technische Know-how oder die Fachkräfte noch fehlen. Ja, also gesellschaftliche Herausforderungen, denen sehen sich die Städte und Gemeinden ja natürlich auch gegenüber. Also neue Maßnahmen und Projekte, die müssen von der Bevölkerung ja auch akzeptiert werden. Wenn die skeptisch sind, dann können Widerstände schon mal die Umsetzung behindern. Das kennen wir ja aus den Medien, da gibt es ja einige Beispiele mit schönen Fotos, was dann zwar oft im Namen des Klimaschutzes ist, aber man darf ja eins nicht vergessen. So eine Stadt oder Kommune, die muss ja, das habe ich schon angesprochen, ganz viele verschiedene Aspekte und Interessen in Einklang bringen. Also die Klimaschutzmaßnahmen, die dürfen dann ja zum Beispiel auch nicht zu sozialer Ungerechtigkeit führen. Wenn jetzt der sowieso schon teure Wohnraum durch zu viele Klimaschutzmaßnahmen noch teurer werden würde, dann würden ja bestimmte Bevölkerungsgruppen ganz schön benachteiligt werden.
Jetzt hatten Sie ja auch schon das neue Klimaanpassungsgesetz angesprochen. Das gibt ja auch den Ländern vor, bestimmte Anpassungskonzepte eben mit konkreten Maßnahmeplänen zu erstellen. Aber wenn ich jetzt so einen Maßnahmeplan gar nicht erst erstelle, beziehungsweise auch ihn nicht umsetze als Stadt, gäbe es dann überhaupt Möglichkeiten, da Sanktionen zu verhängen, wenn die Städte dann eben zum Beispiel statt, ich sage jetzt mal, einer neuen Grünfläche einfach einen großen Parkplatz bauen?
Ja, gut, das ist zurzeit leider noch ein ziemlich unbefriedigendes Thema. Das Klimaanpassungsgesetz, das ist ja noch total jungfräulich und dazu gibt es einfach noch keine Erfahrungen aus der Anwendung in der Praxis und keine Rechtsprechung, also da findet man einfach noch nichts. So wie es aber zurzeit ausgestaltet ist, so muss man leider doch sagen, ist es noch ein ziemlich zahnloser Tiger. Also es gibt im Klimaanpassungsgesetz selbst keine Regelung zu Sanktionen. Also was passieren soll, wenn Städte oder Kommunen eben die Strategie nicht einhalten. Es heißt sogar im Gegenteil in Paragraph 13, dass subjektive Rechte und klagbare Rechtspositionen nicht begründet werden. Also das Problem kennen wir ja auch schon mit dem Klimaschutzgesetz und das hat ja auch zu vielen Diskussionen geführt. Man darf da eben auch einfach nicht vergessen, dass diese, ich nenne sie jetzt mal Klimagesetze, Bundesgesetze sind. Und den Bund, den treffen wiederum Pflichten aus dem Unionsrecht, wie zum Beispiel die Maßnahmenplanungspflicht. Es gibt da nämlich eine EU-Verordnung, in der steht, dass die Mitgliedstaaten, ich lese das jetzt einfach mal vor, für kontinuierliche Fortschritte bei der Verbesserung der Anpassungsfähigkeit, der Stärkung der Widerstandsfähigkeit und der Verringerung der Anfälligkeit gegenüber Klimaänderungen sorgen müssen. Also deshalb ja auch das Klimaanpassungsgesetz in Deutschland. Aber wenn jetzt ein Gesetz keine Rechtsfolgen vorsieht, dann ist das in der Regel natürlich wenig zielführend. Also da dürfte schon nochmal die ein oder andere Gesetzesänderung nötig werden, damit der Bund auch nicht gegen die EU-Vorgaben verstößt. Man könnte zum Beispiel gesetzlich klarstellen, dass die Rechtsschutzmöglichkeit, die wir nach dem Umweltrechtsbehelfsgesetz, die wir da ja schon haben, auch auf die Klimaanpassungsstrategien jetzt aus dem Klimaanpassungsgesetz erweitert werden. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber das wird sich dann mit der Zeit erst zeigen und da muss auch die Rechtsprechung noch einiges entscheiden.
Also alles schön auf dem Papier erstmal noch, aber in der Umsetzung noch sehr dürftig.
So könnte man es zusammenfassen.
Vielen Dank, Marisa Roschi. Sie ist Rechtsanwältin und vertritt viele Städte und Kommunen beim Thema Bauplanung. Wir wollten allerdings auch noch mal wissen, wie das der Deutsche Städte- und Gemeindebund sieht und haben mit Bernd Düsterdiek gesprochen. Er ist Beigeordneter, speziell für Städtebau, Umwelt und Stadtentwicklung. Ich sage jetzt mal ganz extrem ausgedrückt, wenn ich durch viele deutsche, also nicht nur Großstädte gehe, auch kleinere Städte und manchmal auch durch kleine Dörfer, habe ich das Gefühl, da ist immer noch sehr viel versiegelte Fläche, da tut sich immer noch sehr wenig. Woran liegt das?
Ja, das Thema Flächenversiegelung ist ein ganz wichtiges Thema, ja, sowohl was die Starkregenvorsorge angeht, als auch den Umgang mit Hitzewellen in den Städten und Gemeinden. Die Kommunen sind schon dabei, da, sagen wir mal, zu entsiegeln und wieder zu begrünen, wo sie Möglichkeiten auf eigenen Flächen haben. Vielfach ist das Problem, dass Flächen eben nicht im Eigentum der Gemeinde stehen. Das sind private Flächen, nicht? Und da hat die Kommune natürlich nur begrenzten Spielraum, hier Vorgaben zu machen. Etwas anderes ist es jetzt etwa bei der Neuausweisung von Baugebieten, nicht? Da können die Kommunen, und das machen sie auch sehr häufig, durch entsprechende Vorgaben in den Bebauungsplänen auch Vorgaben zur Gestaltung der Flächen machen, was etwa wasserdurchlässige Flächen, Eingangsbereiche oder eben auch das Verbot sogenannter Steingärten angeht. Da gibt es viele Möglichkeiten über Festsetzungen in den Bebauungsplänen. Das ist so der Rahmen, in dem sich die Städte und Gemeinden bewegen.
Fehlt es manchmal, um Maßnahmen zu ergreifen, vielleicht an den finanziellen Mitteln? Oder also von außen betrachtet denkt man immer, das könnte ja alles noch viel schneller gehen.
Ja, völlig richtig. Also erste Erkenntnis bei dem Thema ist, wir fangen Gott sei Dank nicht bei Null an. Zahlreiche Städte und Gemeinden haben ja in den vergangenen Jahren aufgrund der Erfahrungen mit Extremwetterereignissen vielfältige Maßnahmen bereits ergriffen. Sei es jetzt im Bereich der unmittelbaren Klimaanpassung, Entsiegelung von Flächen, auch die Frage der Renaturierung von Gewässern, dass die Umsetzung des sogenannten Schwammstadtprinzips, Wiederbegrünung von Flächen, da ist schon vieles in der Vergangenheit gemacht worden. Zunehmend jetzt auch die Erstellung von sogenannten Hitzeaktionsplänen, also die Frage, was man in dem Bereich konkret tun kann. Allerdings, man muss sich auch ehrlich machen, Klimaschutz und insbesondere Klimaanpassung kostet Geld und die Kommunen sind vielfach eben nicht so aufgestellt, als dass sie diese Aufgaben vollumfänglich finanzieren können. Deswegen sagen wir als Deutscher Städte- und Gemeindebund auch, das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, die nicht allein auf den Schultern der Kommunen lasten kann. Da sind auch Bund und Länder insbesondere gefordert und deswegen ist zu überlegen, inwieweit man eben Finanzierungsgrundlagen schafft, die langfristig ausreichen, um diese eben zum Teil auch sehr teuren Maßnahmen, Umgestaltung der Innenstädte und so weiter auch finanzieren zu können. Wichtig wäre eine neue Gemeinschaftsaufgabe, Klimaanpassung. Das wäre eine Grundgesetzänderung sogar mit verbunden. Aber wie wir hören, auch aus Berlin und auch in vielen Bundesländern, ist die Politik durchaus bereit, darüber nachzudenken, eine solche neue Gemeinschaftsaufgabe zu formulieren. Dann hätten wir nämlich eine Mischfinanzierung vom Bund, Ländern und Kommunen und damit auch eine langfristige Finanzierungsperspektive.
Herr Düsterdijk, vielen herzlichen Dank. Bei den deutschen Städten gibt es also noch Luft nach oben, was das Thema Klimaanpassung angeht, Klimaresilienz. Aber es gibt weltweit sehr viele positive Beispiele, was man tun kann, welche Maßnahmen man schnell umsetzen kann, um sich resistent zu machen gegen Extremwetter. Exona, du hast dich da ein bisschen schlau gemacht und dich umgeschaut. Wo gibt es denn positive Beispiele hier bei uns in Europa?
Ja, also bei meiner Recherche bin ich tatsächlich auf einige spannende Projekte gestoßen. Groß in dem Bereich ist Dänemark, die sind da besonders aktiv. Zum Beispiel gibt es in der dänischen Stadt Roskilde, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie man die Stadt ausspricht.
Da ist aber immer ein großes Festival, sagt mir was.
Okay, da gibt es einen großen Regenwasserspeicher, den sogenannten Rabalder Park. Der kann bis zu 23.000 Kubikmeter Regenwasser speichern. Das sind 10 große Schwimmbecken mit Wasser, so wie wir sie aus dem Schwimmbad kennen, also mit so 50 Meter Bahnen. Und dieser Park, der wird auch zum Skaten genutzt. Also wenn da eben kein Wasser drin ist, dann kann man da skaten und der wird auch rege genutzt. Ja, fand ich richtig cool. Und weiter in Dänemark, in Kopenhagen, das ist eine der klimaresilientesten Städte der Welt, da gibt es einen sogenannten Klimagehweg, der ist 50 Meter lang. Dort wurde der Asphalt durch besondere Klimafliesen ersetzt. Da hat jede Fliese so kleine Löcher und dann kann das Regenwasser dort versickern. Unten drunter gibt es so Tunnel. Und unterirdisch wird das Regenwasser dann gespeichert und zum Beispiel an die umliegenden Bereiche, auf denen Pflanzen wachsen, verteilt. Das hat ja auch die Frau Dr. Albrecht gerade schon angesprochen, eben, dass das Wasser nicht einfach versickert, sondern erstmal irgendwo zwischengespeichert wird.
Aber super gute Idee.
Ja, fand ich auch. Und es sieht ehrlich gesagt auch ganz cool aus. Und dann steht da so ein Café an der Ecke und dann sieht man überall diese Fliesen. Und da stehen dann so die Tische und Stühle der Cafés drauf und ja, man sitzt dann quasi auf diesen Fliesen. Ja, und auch spannend, in Polen, da gibt's in über 20 Städten sogenannte grüne Bushaltestellen. Die sehen eigentlich aus wie normale Bushaltestellen, aber eben nur fast. Die sind viel grüner, also das Dach der Bushaltestelle, aber auch die Rückseite ist bepflanzt mit Grünpflanzen. Die grüne Fläche kann auf einmal bis zu 250 Liter Regenwasser speichern. Wenn es zu trocken ist, dann nutzen die Pflanzen das Wasser für sich selbst. Der Rest verdunstet dann und wenn es mal richtig schüttet, dann wird das überschüssige Wasser in einen Versickerungskasten abgeleitet. Der steht direkt neben der Bushaltestelle ist dann so ein Holzkasten und der ist auch grün bepflanzt, sieht also auch gut aus. Und die Grünflächen, die können die Umgebungstemperatur um die Bushaltestelle um bis zu 10 Grad senken und auch die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Da stelle ich mir das Warten auf dem Bus schon ein bisschen weniger schlimm vor, wenn es extrem heiß ist. Die Bushaltestellen sind aber auch ganz schön teuer. Eine kostet mit allem drum und dran sage und schreibe 18.000 Euro.
Na, wahrscheinlich im Verhältnis zu dem, was Städte sonst ausgeben und Kommunen, noch recht günstig. Also, wir halten mal fest, Polen und Dänemark gehen mit gutem Beispiel voran.
Ja.
Kann sich Deutschland, die eine oder andere Kommune oder Stadt vielleicht auch ein gutes Beispiel nehmen. Aber wie sieht's denn weltweit aus? Man denkt immer, okay, Europa ist so Vorreiter, aber ist gar nicht so, ne?
Nee, also wenn man aus Europa rausgeht, gibt es auch coole Initiativen, im wahrsten Sinne des Wortes. In Ahmedabad in Indien, da gibt es die sogenannte Cool Roofs Initiative, also die Kühle Dächer Initiative. Die wurde gegründet, nachdem es vor einigen Jahren eine extreme Hitzewelle gab, bei der es mit fast 50 Grad Celsius unerträglich heiß war. Damals sind dort auch 800 Menschen wegen der Hitze gestorben. Die kühlen Dächer, die bleiben auch bei Sonneneinstrahlung verhältnismäßig kühl, weil die Dachoberfläche so behandelt wird, dass sie die Sonneneinstrahlung wieder reflektiert. Zum Beispiel werden da die Dächer mit weißer Kalkfarbe gestrichen oder weiße Planen ausgelegt oder weiße Fliesen verlegt. Und durch die Reflektion der Sonne wird die Wärmeaufnahme minimiert und die Wärme, die aufgenommen wird, wieder abgegeben. Die sogenannten Cool Roofs, die können laut Studien bis zu 30 Grad kühler sein als herkömmliche Dächer. Und für den Innenraum im Gebäude bedeutet das eine Absenkung der Innentemperatur um 3 bis 5 Grad. Wenn man jetzt in einer Stadt viele solcher coolen Dächer hat, können die den Wärmeinseleffekt in der Stadt verringern. Das Gute ist, dass die Kosten für die Cool Roofs relativ gering sind. Deswegen können viele Menschen ihre Dächer entsprechend behandeln, auch in den Slums. Auch andere Städte in Indien haben diese Initiative mittlerweile übernommen und behandeln eben auch ihre Dächer.
Das ist echt eine sehr coole Idee. Und gerade bei Indien hätte ich jetzt nicht an klimaresiliente Städte gedacht.
Ja, sieht man
mal. So kann man sich täuschen. Ja. Also überall weltweit sehr gute Beispiele, aber natürlich auch in deutschen Städten und Kommunen tut sich da einiges. In Sachen Klimaresilienz muss es auch. Extremwetter werden zunehmen. Und wir wollen ja nicht im Sommer irgendwann gar nicht mehr rausgehen. Ich danke dir, Exona, dafür. Ich danke dir auch, dass du mit mir gemeinsam diesen Podcast gemacht hast. Du hast auch noch einen kleinen Podcast-Tipp für uns, wenn man sich in Sachen Klimaschutz vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert.
Ja, da habe ich tatsächlich eine Podcast-Empfehlung und zwar die Folge Wetterextreme, der Klimawandel und seine Folgen vom Podcast Im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Die Folge findet man in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind gespannt, was sich in den nächsten Jahren tut in deutschen Städten und Kommunen in Sachen hin zu mehr Klimaresilienz. Jetzt sage ich erstmal ciao, beziehungsweise darf nicht vergessen, ihr dürft gerne auch an uns jederzeit schreiben, wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge habt oder wenn ihr sagt, der Podcast hat mir gut gefallen oder er hat mir nicht so gut gefallen, weil gerne auch immer ran an mit konstruktiver Kritik an uns. justizreporterinnen@swr.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Vielen lieben Dank, Exona.
Danke dir.
Dass du dich hier mit mir in die Klimaresilienz reingegraben hast. Und bis zum nächsten Mal. Ich bin Elena Radatz.
Und ich bin Exona Hüseni. Dankeschön.
Ciao, ciao. Meow.